Inforadio Podcast.
Softpower, jene Macht, die ein Staat über seine Anziehungskraft erwirbt, war jahrzehntelang der entscheidende Grundpfeiler amerikanischer Stärke. Nicht allein ihre überragenden militärischen Ressourcen sicherten den USA also internationalen Einfluss, sondern die Attraktivität des American Way of Life, Werte wie Demokratie und Menschenrechte, partnerschaftliches Auftreten in der Außenpolitik und nicht zuletzt die Fähigkeit zur Selbstkorrektur. 4 Jahre Trump-Präsidentschaft haben die Vorbildfunktion der USA in der Welt offenbar stark lädiert. Am Tag nach Trumps Abgang, nach Joe Bidens Amtsübernahme, titelte eine große deutsche Tageszeitung nun alles auf Anfang. Aber stimmt das auch für das Ansehen der USA, für ihre Softpower? Darum geht es in dieser Ausgabe von 1222 im Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Christian Lammert von der Freien Universität Berlin. Guten Tag, Herr Professor Lammert.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Herr Professor Lammert, erstmal einen Blick auf den neuen US-Präsidenten Biden und dessen Amtseinführung. Wurde da schon Softpower begründet, ausgestrahlt?
Ja, ich denke, das war seine Kernaussage, dass die Demokratie in den USA wieder repariert werden muss, dass man die extreme Spaltung und den Hass überwinden muss und dass man versuchen muss, wieder mehr miteinander zu reden als übereinander oder aneinander vorbei. Und das ist eine Grundlage für eine Demokratie, für eine funktionierende demokratische Öffentlichkeit. Und das hat Biden ganz stark gemacht. Er hat gesagt, gerade in diesen Krisen müssen wir versuchen, gemeinsam Wege aus den Krisen zu finden und damit dann natürlich auch das Ansehen der USA als eine funktionierende Demokratie in der Welt wieder zu reparieren. Natürlich muss man das in längeren historischen Kontinuitäten sehen. Und die US-Demokratie war wahrscheinlich nie so perfekt, wie sie manchmal beschrieben wird. Und man muss immer daran arbeiten, sie zu verbessern. Aber die letzten 4 Jahre haben eben ganz, ganz klare Rückschritte gezeigt. Und das versucht jetzt die neue Biden-Administration wieder rückgängig machen.
Bleiben wir doch mal kurz bei dieser Inauguration. Gab es da eigentlich Momente, die Sie besonders beeindruckt haben?
Also ich fand den unaufgeregten Ton seiner Rede, das Eindringliche, das sehr direkte Ansprechen der Probleme sehr gelungen. Er hat das Ganze sehr ruhig gemacht. Und was man natürlich gesehen hat, war ein komplett anderes Bild. Die Präsentation der USA als ein kulturell vielfältiges Land. Wir haben alt, jung, wir haben alle kulturellen Hintergründe gesehen. Auch im Miteinander gewechselt, das fand ich auch ganz interessant. Lopez hat einen Country-Song gesungen, This Land is Our Land, This Land is Your Land. Und Garth Brooks, der eigentlich ein Country-Western-Sänger ist, hat ein Kirchenlied gesungen, Amazing Grace. Also ich glaube, hier wollte man schon diese Brücken schließen und das ist ganz gut gelungen. Was natürlich nicht so gut gelungen ist, sind die 25.000 Soldaten. Das sind natürlich Bilder, die eigentlich eine Demokratie nicht nach außen transportieren sollte.
Sie haben jetzt auf diese Diversität, diese Vielfalt bei der Inauguration angespielt. Aber ist das denn etwas, womit Biden die Amerikaner, die ihn ja nun explizit nicht gewählt haben, auch wirklich aussöhnen kann? Denn denen geht es ja gerade nicht um Diversität. Viele von denen sind weiße, heterosexuelle, die gerade fürchten, dass sie zu einer Minderheit werden.
Nein, natürlich wird er diese Gruppierung nicht direkt dadurch erreichen, dass er sagt, Rassismus ist was Schlechtes. Das werden die ihm natürlich nicht glauben. Und ein Rassist wird auch nicht davon überzeugt sein, dass jetzt eine schwarze Vizepräsidentin im Weißen Haus sitzt. Hier müssen andere Politiken umgesetzt werden und auch einige Gefühle wahrgenommen werden, auch wenn sich das manchmal ein bisschen weich anhört. Auch die Interessen dieser Wählergruppe angesprochen werden. Das heißt, hier muss eine Politik formuliert werden, aber auch umgesetzt werden, wo die Leute das Gefühl haben, dass sie davon auch profitieren. Das ist ein Phänomen in den USA, was wir jetzt eigentlich schon seit mehreren Jahrzehnten sehen, dass das Vertrauen großer Bevölkerungsteile in die Problemlösungsfähigkeit der Politik drastisch abgenommen hat. Und das ist etwas, woran die neue Administration arbeiten muss, Vertrauen wiedergewinnen, ökonomisch die Situation von vielen verbessern, aber gleichzeitig natürlich auch mit harter Hand gegen Rassismus und diese Salonfähigkeit von rassistischen Ideen, die Trump ja möglich gemacht hat, wieder zu bekämpfen. Das ist die doppelte Herausforderung, vor der diese neue Administration steht.
Nun hat Biden in seiner Rede gesagt, hört mir zu. Die Botschaft ist aber ja nun eigentlich eher konfrontativ gewesen. Er hat ja noch am ersten Tag Maßnahmen seines Vorgängers rückgängig gemacht. Konterkariert sowas nicht, also so ein Bruch, die Aussöhnung nicht gleich von Anfang an?
Ja, natürlich. Das ist ein Prozess, den wir auch schon vor 4 Jahren gesehen haben. Da hat sich dann Donald Trump hingesetzt und hat am ersten Tag fast alles rückgängig zu machen versucht, was Obama noch gemacht hatte. Das ist ein Problem, was auch angegangen werden muss in den USA, dass man nicht nur noch aus dem Weißen Haus regieren kann mit präsidentiellen Anordnungen oder Exekutivanordnungen. Hier muss das Parlament, hier muss der Kongress wieder stärker eingebunden werden. Es müssen auch überparteiliche Reformvorhaben und Gesetze, Instrumente eingesetzt werden, implementiert werden. Sonst haben wir wieder diesen Aspekt, dass der nächste Präsident wieder alles rückgängig machen kann. Und das erzeugt Frustration, das verstärkt die Polarisierung. Also hier muss jetzt wirklich eine Politik stattfinden, die versucht, größere Reformprojekte mit großen Mehrheiten im Kongress umzusetzen. Sonst werden wir aus dieser Spirale der zunehmenden Polarisierung nicht herauskommen.
Das heißt aber auch, Joe Biden muss nicht nur seine Leute für sich gewinnen und selbst die Demokraten im Kongress sind ja nicht unbedingt alle auf seiner Seite, sondern er muss auch über die Parteigrenzen hinausgehen. Er muss Republikaner für sich gewinnen. Das ist doch sehr heikel, selbst jetzt.
Das ist absolut heikel. Das wird auch eine der großen Mammutaufgaben sein, vor der Biden steht, für die er aber eventuell der richtige Politiker ist. Er sitzt seit 1973 im Kongress. Er hat in seiner Zeit als Senator, aber auch als Vizepräsident unter Obama gezeigt, dass er auch mit Republikanern gut zusammenarbeiten kann. Von diesen Erfahrungen muss er profitieren, muss versuchen, auch auf die Republikaner zuzugehen. Das wird natürlich viele im progressiven Lager der Demokraten wieder verärgern und verstören. Aber diese Brücke muss jetzt irgendwo geschlagen werden, wenn wir irgendwann wieder etwas mehr Normalität auch auf der Ebene der politischen Eliten sehen wollen. Die zweite Herausforderung ist, die Wähler von Trump wieder einzufangen. Sowohl die frustriert waren von den politischen Eliten, aber auch viele, die erst durch Trump überhaupt politisch mobilisiert worden sind, die vorher gar nicht auf der politischen Bühne sichtbar waren. Und das sind eben die White Supremacy Gruppen. Das sind Teile des Ku Klux Klans, die jetzt auch wieder mit Selbstbewusstsein aus dem Schattendasein raustreten konnten, weil sie in Trump jemanden sahen, der ihre Positionen unterstützt. Und mit diesen Kräften muss man umgehen. Und da ist die Befürchtung, das artikulieren auch viele Sicherheitsbehörden, dass wir hier in Zukunft auch mit vermehrtem Rechtsterrorismus wieder in den USA rechnen müssen.
Und es scheint ja durchaus auch in den Reihen der Republikaner selbst jetzt noch, selbst nach dem Sturm aufs Kapitol, immer noch Republikaner im Kongress zu geben, die genau diese Kräfte für sich nutzen wollen, Ted Cruz und andere.
Ich glaube, da muss man politisch-strategisches Kalkül mit berücksichtigen. Viele in der Republikanischen Partei sind verunsichert. Sie wissen nicht, wie viel dieser 74 Millionen Wähler, die Trump ja bei der letzten Wahl immerhin noch für sich überzeugen konnte, diese Hardcore-Trumpisten sind, die wirklich seine Politik unterstützen. Oder wie viele sind eigentlich traditionelle Republikaner, die eben nur republikanisch wählen, weil sie niemals demokratisch wählen können. Und das ist eine Verunsicherung, die wir gerade in der Partei sehen. Und es gibt immer noch eine Gruppe von Politikern, die aus so einem strategischen Kalkül sagen, vielleicht kann man in dieser Tradition von Trump die nächsten Wahlen doch wieder gewinnen, weil viele Leute sehr, sehr politisiert sind in der Wählerschaft. Darüber hinaus muss man natürlich sagen, dass in den letzten Wahlen auch viele Politiker gerade ins Repräsentantenhaus eingezogen sind, gewählt worden sind, die Positionen von Trump teilen. Das sieht man. Es gibt jetzt einige Vertreter im Repräsentantenhaus, die sich offen auch zu diesen Verschwörungstheorien der QAnon-Bewegung bekennen. Es gibt Leute, die sich klar rassistisch artikulieren im Abgeordnetenhaus. Also auch hier hat diese rechtsextreme verschwörungstheoretische Ecke der Wählerschaft inzwischen ihre Vertreter ins Parlament schicken können.
Sie hören 1222. Amerikas Ansehen in der Welt ist das Thema im Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Christian Lammert. Herr Professor Lammert, der Blick zurück auf den gerade geschiedenen 45. Präsidenten. Welchen Anteil hatte Donald Trump am Ansehensverlust der USA? Auch unter Barack Obama wurde zuletzt ja ein Ansehensverlust durchaus registriert.
Also ich glaube, das ist wichtig, auch mal diese längeren Kontinuitäten in den Blick zu nehmen. Wir hatten eine ähnliche Debatte und auch ähnliche Ansehensverluste der USA unter der Präsidentschaft von George W. Bush mit dem Irakkrieg, mit der Reaktion der USA nach den Terrorakten 2001. Das war dann auch bei Obama noch die Abhöraktionen. Da sehe ich noch die Schlagzeilen, macht man sowas unter Freunden? Fragezeichen. Also es gibt immer Interessen, Unterschiede zwischen Regierungen. Aber im Großteil haben damals eben unter den anderen Administrationen die diplomatischen Beziehungen noch funktioniert. Da war eine untere Ebene, da war auch der gesellschaftliche Austausch noch eher gegeben, als das heute ist, wo wir wirklich eine Krise der transatlantischen Beziehungen sehen, weil Trump eben einerseits die USA aus diesem internationalen Verhandlungsprozess völlig rausgezogen hat. Er ist gleich aus dem Paris-Abkommen, dem Klimaabkommen ausgetreten. Er ist aus der Weltgesundheitsorganisation ausgetreten. Er hat sich auch aus diesem globalen Handelssystem eigentlich rausgezogen und setzte wieder mehr auf bilaterale Handelsabkommen. Er hat eine aggressive Zollpolitik betrieben, also eigentlich eher Hardpower und eben keine Softpower mehr. Und das Ganze verstärkt noch durch diese Defekte an der Demokratie, die er ja noch befeuert hat, die er hat ja den Institutionen der Demokratie, die hat er ja einem Stresstest unterzogen. Er hat die öffentlichen, die Medien als vierte Gewalt angegriffen. Er hat das Parlament, die Legislative angegriffen. Er hat versucht, Einfluss auf die Judikative, die dritte Gewalt zu nehmen. Das war schon wirklich eine Bedrohung für die demokratischen Institutionen, verbunden mit Rassismus, was er hofiert hat. Das war auch ein immenser Ansehensverlust auf der internationalen Bühne. Und ich glaube, diese Kombination Rückzug aus internationalen Organisationen und Abkommen plus dieses schmutzige Gesicht im Inneren hat diesen Ansehensverlust massiv vergrößert.
Also im Grunde ist das auch die Aufgabe, die Biden jetzt vollbringen muss. Er muss die inneren Missstände heilen, um eine anständige Außenpolitik hinzukriegen oder um das Außenbild zu heilen. Aber Sie haben ja vorhin gesagt, schon darauf hingewiesen, dass Gruppen, die lange am Rande standen, die White Supremacists zum Beispiel, sich durch Trump bestätigt fühlten. Trump hat eine politische Bewegung geschaffen und den Rechtspopulismus in die Mitte der Gesellschaft geführt. Ist das eigentlich eine Überraschung gewesen?
Es war eine Überraschung, wie erfolgreich das passiert ist und wie schnell das ging und mit wie wenig Gegenwehr, vor allem aus der Republikanischen Partei, Trump war, dieses Wählerpotenzial zu mobilisieren und damit solche Argumente auch salonfähig zu machen. Ich glaube, am Anfang war immer noch die Debatte, die US-Demokratie ist stark und wird auch so einen Herrscher aushalten können. Und ich glaube, viele haben zum Schluss wirklich die Luft anhalten müssen und haben gesagt, dass das so schlimm hat werden können, Themen hatte man zwar absehen können, aber man hatte es nicht geglaubt. Ich höre noch immer viele meiner Kollegen sagen, der wird schon noch präsidentiell, wenn er mal die Wahl gewonnen hat, wenn er im Amt drinnen ist, wenn er merkt, wie das Spiel funktioniert. Das hat er nicht gemacht, weil er eben gemerkt hat, und das war sein Gespür, da ist er wirklich ein Talent, wie er diese Positionen mobilisieren kann, wie er die Polarisierung nutzen kann, um durch Hass und Aufstachelung weiter zu mobilisieren. Und dass ihm das so gut gelungen ist, das hat mich schon erstaunt. Und der sichtbarste Ausdruck war dann natürlich am 6. Januar der Sturm auf das Kapitol, wo genau diese Kräfte dann losgelassen wurden. Und das wäre ja beinahe in einer Katastrophe geendet. Man mag sich gar nicht vorstellen, wenn die wirklich Politiker in den Sälen dort noch angetroffen hätten, dann hätte es wahrscheinlich Tote gegeben oder zumindest Geiselnahmen. Und das wäre der Super-GAU für die US-Demokratie gewesen. Also es war absehbar, aber ich glaube, man hat in dieser Radikalität und in dem Erfolg, damit hatte man eher nicht gerechnet.
Sie haben ja schon darauf hingewiesen, dass er Partner im Ausland wie Gegner behandelte, Verbündete wie Gegner behandelt hat. Aber Trump hat auch eingefleischte Anhänger gehabt im Ausland, wie Bolsonaro in Brasilien oder Modi in Indien. Ist das nicht auch ein Zeichen von Soft Power?
Nein, das ist, glaube ich, kein Zeichen von Softpower, sondern da treffen sich dann eben der Club der Hardpower-Verfechter miteinander, die versuchen, Allianzen im Sinne einer Großmachtspolitik zu schließen, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Ich glaube, da müssen wir sehen, dass das nicht Softpower ist, sondern Hardpower. Und die Politikwissenschaft hat dann auch häufig gesagt, natürlich gibt es keins dieser beiden völlig losgelöst vom anderen. Deswegen spricht man ja auch oft von kluger Macht, von Smart Power. Aber ich glaube, was Trump hier sehr erfolgreich gemacht hat, und wenn man sich die Liste der Namen anguckt, mit denen er da zusammengearbeitet hat, waren das ja eben keine lupenreinen Demokraten, um mal ein Zitat eines ehemaligen Kanzlers zu benutzen. Das war wirklich so eine typische Großmachtspolitik des 19. Jahrhunderts, wo man mit Kraft und mit Stärke, mit militärischer und ökonomischer Macht versucht, Koalitionen zu bilden, um andere unter Druck zu setzen.
Nun war Trumps bevorzugter Slogan America First. War dieser Slogan so abwegig? Schließlich ist die Überzeugung, etwas ganz Besonderes zu sein, ja ziemlich tief verankert im amerikanischen Selbstverständnis.
Ja, das ist ein Moment dieses American Exceptionalism, dass man eben was Besonderes ist, aber es war in dieser Mythologie immer auch verbunden mit einer Vorbildfunktion. Ausgedrückt in diesem Bild Shining City upon a Hill, also die strahlende Stadt auf dem Berg, die nach außen strahlt als Vorbild demokratischer Entwicklung, aber natürlich auch nach innen bestimmte Erwartungshaltungen formuliert, damit man diese Vorbildfunktion nach außen auch gerecht werden kann. Und America First nimmt diese Vorbildfunktion eigentlich völlig raus. Man konzentriert sich auf sich, man versucht, die eigenen Interessen massiv durchzusetzen gegen andere Interessen, nicht indem man versucht zu überzeugen aufgrund eigener Handlungen, sondern durch Druck, indem man Mauern baut, also das beste Symbol der Abschottung. Und das ist eben eine Politik, und ich würde nicht sagen, dass American Exceptionalism mit dieser Wendung, die wir ja auch unter George W. Bush gesehen haben, wo Demokratieexport zur Außenpolitik wurde, besonders unterstützungswürdig ist. Aber diese Rückbesinnung auf den eigenen, auf die eigene Identität, auf den eigenen Markt, auf eigene Interessen, ist ein Trend, den wir auch in vielen anderen Bereichen der Welt sehen. Auch in Europa sehen wir eine Renationalisierung. Und das läuft aktuellen Problemlagen wie Klimawandel oder auch globalen Flüchtlingsströmen völlig entgegen. Man kann sie so nur kurzfristig aufhalten, aber keinesfalls die Probleme lösen, die dahinter stecken. Und das heißt auf mittelfristige Perspektive eine katastrophale Entwicklung für die Welt.
Nun ist das Vertrauen der Europäer in die Führungskompetenz der Amerikaner wegen Trump enorm gesunken. Lässt sich das denn so einfach wiederherstellen, einfach mit einer neuen Regierung?
Ja, das wird jetzt nicht nächste Woche schon wieder alles normalisiert sein. Das braucht jetzt auch mal. Es ist ja auch der ganze diplomatische Dienst muss jetzt wieder neu besetzt werden. Wir werden das auch hier in Deutschland wieder sehen. Da wird man gucken, wer wird jetzt neuer Botschafter. Es muss viel Vertrauen auch wieder aufgebaut werden. Aber man sieht ja die Reaktionen, gerade in der deutschen Politik. Das war ja schon nach der Wahl. Man konnte ja das kollektive Aufatmen der Regierungschef und Außenminister förmlich überall hören. Und das ist schon wichtig. Ich glaube, was Trump auch gezeigt hat und was Biden jetzt hoffentlich auch zeigen kann, ist, dass persönliche Beziehungen in solchen internationalen Beziehungen auch eine Rolle spielen. Und das hat Trump, da hat er viel zerstört. Er hat natürlich damit jetzt auch große Erwartungshaltungen geweckt an den neuen Präsidenten, dass jetzt wieder alles besser wird, dass wir wieder Freunde werden in diesem Bild. Und da werden, glaube ich, einige sich noch erstaunt zurücklehnen und sehen, wie viel Kontinuität eigentlich Außenpolitik in den USA auch immer ausmacht und dass nicht mit jeder Administration alles wieder ganz anders wird. Also wir werden in einigen Sachen immer noch eine starke Interessenpolitik der USA sehen. Und wir können uns nicht automatisch darauf verlassen, dass die Interessen immer in eine gemeinsame Richtung gehen. Und das muss jetzt erkämpft werden. Aber es kann auch wieder ausgehandelt werden auf einer rationalen Basis, was unter Trump eben sehr, sehr schwierig war, weil nicht nur Trump irrational war, auch das ganze Personal, was er für den außenpolitischen Apparat eingestellt hat, treue Trumpisten waren, mit dem man kaum verhandeln konnte. Der Außenminister war zum Schluss in Europa kein gesehener Gast mehr. Und das wird sich jetzt mit der neuen Administration ändern. Wir werden also einen komplett anderen Stil sehen. Ob das die Konflikte automatisch auch alle beseitigt, glaube ich nicht. Aber es ist schon wichtig, dass man wenigstens wieder vernünftig miteinander reden kann.
Aber ist Europa überhaupt noch eine relevante Größe für die USA? Ich meine, ich frage auch deshalb, weil schon Obama sich ja auf Asien konzentrieren wollte. Trump hat das dann auch getan, wenn auch konfrontativ. Wird das unter Biden so weitergehen?
Natürlich, China ist der neue große Herausforderer der Vormachtstellung der USA. Aber ich glaube, im Gegensatz zu Trump, der dachte, man könnte alleine China in die Knie zwingen durch Machtpolitik, werden wir jetzt einen Ansatz sehen, der versucht, mehr über Allianzen Einfluss auf China zu nehmen. Und da könnte die Bedeutung Europas wieder größer werden. Europa muss aber auch, und das sind, glaube ich, die zwei Grundbedingungen, auf der einen Seite mehr Verantwortung übernehmen. Die Debatte ist auch nicht neu. Das ist auch nicht erst seit Trump so. Wenn man das Beispiel NATO nimmt, die Selbstverpflichtung der 2% des Bruttoinlandsprodukt in Verteidigung zu investieren, wurde auch schon unter Obama artikuliert. Das wird so weitergehen. Ich habe jetzt eine Schlagzeile gesehen, dass unsere Verteidigungsministerin jetzt bereit ist, auf die US-Forderung eher einzugehen. Das ist ein wichtiger Schritt. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sehen, dass Europa muss auch als einheitlicher Akteur auftreten können. Und auch hier sehen wir in den letzten Jahren eine Renationalisierung, die jetzt nochmal durch die Corona-Pandemie massiv verstärkt worden ist. Ich glaube, die nächsten Jahre werden wir erstmal wieder versuchen, überhaupt mit einer einheitlichen Stimme sprechen zu können. Und das schwächt natürlich die Position Europas. Und das merken die USA natürlich. Und wenn man sich da nicht auf Europa verlassen kann, dann sucht man sich entweder Partner in Europa, dann wird Deutschland wahrscheinlich wieder wichtiger, oder man ignoriert Europa. Und das wäre eine fatale Entwicklung für die transatlantischen Beziehungen.
Welche Rolle sollte Amerika denn in Europa spielen? Wie präsent sollten die USA überhaupt hier sein?
Ja, ich glaube, wir haben gesehen, was Putin und Russland für eine zum Teil aggressive Außenpolitik betreiben, in der der Einsatz des Militärs auch wieder eine rationale Option geworden ist. Wir haben das in der Ukraine gesehen. Wir sehen das in den baltischen Staaten, die wirklich Angst haben. Und ich glaube, hier ist dieses Modell der Abschreckung durch die NATO mit einer starken Involvierung der USA ganz wichtig. Das war auch eine große Verunsicherung, als Trump diese Bündnispflicht in Frage gestellt hat. Man kann sich immer wieder fragen, wie wie schön oder sinnvoll solche Militärbündnisse sind. Die Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg zeigt aber, dass es einigermaßen funktioniert. Es funktioniert durch dieses Allianzbilden, dass man sich selber verteidigt, dass ein Angriff auf einen als ein Angriff auf alle wahrgenommen wird. Und der zweite Moment, der sich natürlich zeigt und der vielleicht noch viel wichtiger ist, dass Demokratien untereinander viel weniger Krieg führen. Das ist, glaube ich, nochmal eine These, die man stärker in den Vordergrund rücken müsste, um diese Allianz der Demokratien zu stärken und gleichzeitig eben auch noch versuchen, diesen Prozess der Demokratisierung nicht mit Waffengewalt, wie George W. Bush das versucht hat, sondern eben durch Überzeugung voranzutreiben. Und das heißt auch, Verantwortung zu übernehmen für den globalen Süden, die Politik der Ausbeutung an Ressourcen und Menschen zu stoppen, mit so einer Politik, die ja immer noch so ein bisschen koloniale Strukturen hat, kann man langfristig die Idee der Demokratie nicht auf einer globalen Ebene durchsetzen.
Sie haben nun Russland, Sie haben auch China genannt. Nach dem Sturm aufs Kapitol Anfang Januar wurde in Moskau und Peking ja bejubelt, dass das westliche Demokratiemodell unter Druck geraten sei. Wie attraktiv ist die liberale Demokratie westlichen Zuschnitts denn überhaupt noch?
Sie hat starken Schaden genommen und ich würde sagen, gerade das Moment der repräsentativen Demokratie muss sich neu rechtfertigen. Was wir sehen in fast allen entwickelten Demokratien und in den USA in besonderer Ausprägung, ist seit einiger Zeit ein Anwachsen von Ungleichheiten, primär ökonomische Ungleichheiten. Die Mittelschicht bricht weg. Die unteren 50% verlieren kontinuierlich ihren Anteil am Nationaleinkommen, während die Superreichen und die Wirtschaft kaum mehr weiß, wohin mit dem Geld. Das ist in den USA ganz ausgeprägt, aber wir sehen das auch in vielen europäischen Systemen. Und das führt zum Vertrauensverlust. Wir sehen im Kontext der Occupy Wall Street Bewegung, dieses Argument, die 99% lassen sich das nicht mehr gefallen, dass die 1% die Macht ausübt und alle ökonomischen Ressourcen bei sich konzentrieren kann. Und das ist ein Problem, was rechtspopulistische Parteien in den USA und in Europa genutzt haben, um gegen das Modell der liberalen Demokratie zu mobilisieren, erfolgreich zu mobilisieren. Wir haben hier die AfD, wir haben den Front National, der sich jetzt wieder umbenannt hat in Frankreich. Wir haben den Brexit, der ganz ähnliche Mechanismen ausweist. Also hier ist die Idee der liberalen Demokratie extrem unter Druck geraten. Und das freut natürlich Herrscher in Russland und in China, weil das die Position dieser Länder schwächt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Konflikte zwischen den einzelnen Ländern dann wieder größer werden, heißt auf der anderen Seite auch ein Machtzugewinn für China oder Russland in Relation zum Westen. Und das ist etwas, womit sich die Demokratien auseinandersetzen müssen in Europa und auch in den USA. Und hier müssen die Probleme angegangen werden, dass eben die Ungleichheiten und auch der Rassismus, und dabei will ich auch nicht nur über die USA reden, wir sehen auch hier in Europa massive Formen von Rassismus, von Ausländerfeindlichkeit gegenüber Immigranten. Da müssen die Gesellschaften drüber reden, um dieses Vertrauen in die repräsentative Demokratie wiederherzustellen.
Sie hören 1222. Amerikas Ansehen in der Welt ist das Thema im Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Christian Lammert. Herr Professor Lammert, nach dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar, da hat Deutschlands Außenminister Maas den USA einen Marshallplan für Demokratie angeboten. Braucht Amerika den?
Also ich glaube, der Antrieb von Heiko Maas war ganz vernünftig. Ich glaube, er hätte es ein bisschen besser anders rüberbringen müssen. Er hat es auch anders gemeint, weil das hört sich so an, als würde Deutschland jetzt zum Oberlehrer und versucht, den USA die Demokratie wieder beizubringen. Das ist, glaube ich, wäre nicht die richtige Argumentation. Aber wenn man sich anguckt, was Heiko Maas damit meint, ist eben, dass die Demokratien gemeinsam gemeinsam einen Marshallplan für Demokratie aufstellen müssen. Und ich glaube, das ist eine ganz vernünftige Initiative. Und das ist auch etwas, was Joe Biden angekündigt hat, dass er ein Summit for Democracy, also einen großen Kongress der Demokratie organisieren will. Da werden Europa und die USA eine wichtige Rolle spielen. Da müssen die Probleme diskutiert werden, die die Demokratien momentan haben. Aber ich glaube, man wird keine Lösungen finden können, wenn man sich rein auf die Probleme in den Demokratien fokussiert. Diese global vernetzte Welt mit den Klimaproblemen, mit den ökonomischen Problemen, mit den Flüchtlingsströmen ist inzwischen so vernetzt, dass Demokratien, ohne dass das Außen funktioniert, dass das Außen stabil ist, überhaupt zukunftsfähig sind. Wir sehen jetzt schon die Flüchtlingsströme in Europa. Wenn man sich die Zustände in den Flüchtlingslagern in Griechenland und in Osteuropa anschaut, das ist ein fürchterliches Bild für eine Demokratie, was einem da geboten wird. Das werden wir aber weiterhin sehen. Durch Verelendung des globalen Südens, durch Klimaveränderungen, von denen in erster Linie der globale Süden betroffen ist, werden diese Flüchtlingsströme anwachsen. Und da kann man nicht mit einer Mauer oder mit Militärpräsenz diese Probleme lösen. Hier muss wirklich die Demokratie sich selbst reparieren und ihre globale Verantwortung auch wahrnehmen und mit dem globalen Süden Probleme lösen und zukunftsfähige Konzepte erarbeiten. Und das heißt für die westlichen Gesellschaften ein extremer Verzicht an Wohlstand und auch an Sicherheit.
Nun gibt es ja gerade im deutsch-amerikanischen Verhältnis einen Dauerstreitpunkt, und zwar den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland. Die Regierung Trump hatte Unternehmen, die an dem Projekt beteiligt sind, mit Sanktionen belegt. Erwarten Sie da eigentlich ein Umschwenken der neuen Regierung Biden?
Also Biden hat schon ganz klar gesagt, dass er nichts von dieser Pipeline hält. Er formuliert das anders. Er spricht meistens dafür, dass er sich dafür einsetzen will, dass Europa unabhängig wird von externer Energie. Das passiert ja in Deutschland gerade und auch in Europa zum Teil. Und hier geht es halt darum, dass man sich nicht versucht, abhängig zu machen von einem nicht verlässlichen Partner in Russland. Und das wird sich nicht ändern. Aber die Art und Weise, wie das, glaube ich, kommuniziert wird, das wird sich ändern. Ich glaube nicht, dass wir weiterhin diese Strafzölle sehen werden und die Sanktionen gegen irgendwelche Unternehmen, die sich daran beteiligen, sondern ich glaube, man wird versuchen, jetzt mit den Europäern zusammen mit Deutschland Wege zu finden, wie man die Energieunabhängigkeit stärken kann, dass man eben nicht auf Energie aus Russland angewiesen ist. Die längerfristige Lösung ist natürlich aus meiner Perspektive, Russland so einzubinden, dass eine Demokratisierung auch in Russland möglich ist und wir diese Debatten gar nicht mehr führen können. Aber mittelfristig ist das, glaube ich, eher utopisch. Und deswegen muss man sehen, wie man jetzt mit diesen Interessen der Amerikaner umgehen kann und selbst auch mal eine Position formulieren, wie man mittelfristig erreichen kann, dass man bestimmte Unabhängigkeiten erreichen kann, gerade von internationalen Akteuren, denen man nicht unbedingt vertrauen kann.
Sie haben ja vorhin darauf hingewiesen, dass Deutschland vermutlich ein wichtiger Partner in Europa wird für die Amerikaner. Aber gerade Deutschland bietet doch gar kein so richtig gutes Bild zu Beginn dieser neuen Regierung Biden. Also wir sehen eine Ministerpräsidentin von der SPD, die gründet eine Stiftung mit russischem Geld, die die Fertigstellung von Nord Stream 2 sichern soll. Wir sehen einen CDU-Parteichef, der auch schon als Russlandversteher aufgetreten ist. Wir haben eine Bundesregierung, die schließt kurz vor Weihnachten ein Investitionsabkommen mit China. Was soll Washington denn davon halten? Wir wirken doch eher wie unsichere Kantonisten.
Ja, ich glaube, dieses Bild ist auch ganz klar präsent im Weißen Haus. Deswegen sieht man die Initiativen momentan auch immer im Versuch von den USA aus eher Europa anzusprechen. Aber das wird auch schwieriger. Wir sehen jetzt schon, Großbritannien ist nicht mehr Teil dieser Europäischen Union. Auch da sind es wieder bilaterale Beziehungen. Und wir sehen natürlich auch das genau, was Sie beschrieben haben. Es kommt jetzt noch hinzu, dass in dieser Startphase, wo man eigentlich eigentlich die neuen Zielsetzungen und Prioritäten artikulieren und miteinander verhandeln müsste, in Deutschland gerade das Superwahljahr stattfindet und da wahrscheinlich die Regierungen noch weniger handlungsfähig sind, als das normalerweise der Fall ist. Und das wird zu vielen Konflikten führen. Und da muss viel Überzeugungsarbeit von beiden Seiten geleistet werden, wo die gemeinsamen Interessen sind. Und das muss man auf einer grundsätzlicheren Ebene auch diskutieren. Und das kann nicht nur so im Klein-Klein sein von hier eine Pipeline, da eine Pipeline, sondern da muss man gucken, was sind die gemeinsamen Interessen und Werte, die man verteidigen will, die man aber auch im Sinne dieser globalen Verantwortung umsetzen will. Wo sollte man aufeinander zugehen? Und ich glaube, in vielen Fällen ist es eben eine Abgrenzung, nicht die Lösung des Problems. Und hier müssen Europa und die USA gemeinsam, glaube ich, Wege finden, wie man mit China und Russland reden kann, um die Kooperation zwischen diesen Blöcken zu stärken und nicht allein im Wettkampf um ökonomische und natürliche Ressourcen zu enden.
Ist eine Verständigung über solche Werte und Interessen in einem Wahljahr in Deutschland der richtige Zeitpunkt?
Nein, ich glaube, das wird eine große Belastung sein, weil hier wird man wieder auf kurzfristige Ziele schauen. Hier wird man auf Wählerinteressen schauen müssen, die bedient werden, damit man Wahlen gewinnen kann. Das ist ein ganz großes Problem für diesen Neustart der diplomatischen, ökonomischen, politischen Beziehungen. Aber ich glaube, das größere Problem ist eben, dass man nicht mehr mit alten Konzepten diese Revitalisierung der transatlantischen Beziehungen erreichen kann. Und deswegen ist nochmal dieses sich zusammensetzen und eigentlich darüber nachdenken, was das Modell der liberalen Demokratie überhaupt leisten kann und welche Defizite es auch in der Geschichte hatte mit dem ganzen Rassismus und Kolonialismus, den wir gesehen haben und den wir auch immer noch sehen, wie man das überwinden kann. Und das ist eine Mammutaufgabe und da ist das Problem, dass man das nicht innerhalb von Zeiten zwischen den Wahlen lösen kann. Also hier müssen wir breitere Reformprozesse anstoßen, die über die Politik auch rausgehen, die die Wissenschaft wieder stärker einbinden. Das ist ja auch die Hoffnung in den USA, die aber auch andere gesellschaftliche Kräfte stärker einbindet, um zu sehen, wie das Modell der Demokratie überhaupt überlebensfähig sein kann.
Vielen Dank, Herr Professor Lammert.
Gerne doch.
Amerika nach Amtsantritt der neuen Regierung Biden. Das war das Thema dieser Ausgabe von 1222 im Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Christian Lammert von der Freien Universität Berlin.
Inforadio Podcast.